Tech und Rara.
League of Legends ist wie Schach eigentlich ein Strategiespiel. Aber es gibt sehr viele verschiedene Charaktere, die alle verschiedene Sachen können. So wie beim Schach, nur sehr viel mehr Charaktere, die verschiedene Sachen können.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
Ich habe mich jetzt mal dazu entschlossen, heute mal eine andere Anmoderation zu machen. Deswegen, moin Leute, schön, dass ihr Tech und Trara eingeschaltet habt. Weil normalerweise sage ich ja immer herzlich willkommen zu Tech und Trara. Ich wollte mal was anderes ausprobieren. Nichtsdestotrotz wisst ihr vielleicht schon oder ihr wisst es vielleicht auch noch nicht, dass das hier ein Podcast ist, in dem ich mich, und ich bin Moritz Stoll, einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen zu ganz verschiedenen Themen unterhalte und versuche rauszufinden, wie das funktioniert, mit dem sich diese ExpertInnen jeden Tag beschäftigen. Und diese Woche habe ich mich mit Nathalie Haut unterhalten. Die ist Pressesprecherin der Arcadia und geneigte ZuhörerInnen dieses Podcasts wissen vielleicht, dass wir vor ungefähr einem Jahr schon mal in der Arcadia waren. Damals habe ich mich mit der General Managerin Vivian Maland unterhalten. Die ist GM von den Unicorns, einem E-Sport-Team, das in der Arcadia ansässig ist und da ganz, ganz stark mit verbandelt ist. Und Nathalie ist jetzt eben die Pressesprecherin. Die kennt sich sehr, sehr gut aus im E-Sport-Bereich und natürlich kennt sie sich eben auch mit diesem Haus. Sie kennt die Arcadia eigentlich in- und auswendig. Und wir haben uns eben darüber unterhalten, was das eigentlich für einen Sinn hat, was da alles noch passieren soll, was da passiert ist, was das für ein Ort ist, der hier mitten in Hamburg irgendwie gerade entsteht. Weil sowas finde ich eigentlich immer wahnsinnig spannend. Das finden wir eigentlich immer generell einfach sehr spannend, wenn halt so Orte so digitale Themen irgendwie voranbringen. War eine total lockere, entspannte Folge. Ich wünsche euch damit viel Spaß und wir hören uns gleich wieder. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen, Nathalie Haut. Schön, dass du da bist erstmal.
Ja, hi. Ich freue mich total, hier zu sein.
Ja, ich mich auch. Das ist ja sozusagen, es ist nicht wirklich eine Follow-up-Folge, aber es ist jetzt so die zweite Folge in diesem Podcast, die irgendwie in dem Arcadia-Universum spielt. Wir haben uns ja irgendwie, das ist auch schon fast wieder ein Jahr her, nicht ganz, glaube ich, mit Vivian Maland mal unterhalten. Das ist ja die General Managerin von den Unicorns, die ja bei euch in der Arcadia sind. Und jetzt bist du aber direkt von der Arcadia. Und was genau machst du da eigentlich?
Ja, also so ganz genau kann man das gar nicht richtig definieren. Ich bin auf jeden Fall erstmal Pressesprecherin, deswegen gerade hier. Aber ich mache auch so ganz viele kleine Sachen, um dafür zu sorgen, dass die verschiedenen Units gut miteinander kommunizieren können. Vor allem die E-Sports-Unit. Also ich selber sitze in der E-Sports-Unit und versuche halt daraus hinaus in die anderen Kommunikations-Units zu vermitteln. Weil es natürlich nicht jeder, der in der Arcadia arbeitet, hat jetzt mega Plan von E-Sport. Und manchmal braucht es da nochmal jemanden, der dann, ja, den man dann fragen kann, hier, wir haben jetzt hier ein neues Produkt, wir würden es gerne benennen. Gibt es da nicht irgendwas aus dem Game, was cool wäre? Und dann werde ich auch angesprochen. Also so noch Marketing und Social Media Sachen, würde ich sagen.
Okay, ja, cool. Vielleicht ganz cool, dass wir einmal auch über die Arcadia vielleicht sprechen, weil, also das ist ja auch das Thema der heutigen Folge, wir wollen einfach mal so diesen Ort ein bisschen beleuchten, weil es ist ja schon was Besonderes. Ich glaube, es ist auch das größte Gaming-Haus
Europas.
Ja, haben wir richtig gemerkt, genau. Also und irgendwie, man glaube, viele können sich gar nicht so richtig darunter vorstellen, was genau ein Gaming-Haus eigentlich ist, was auch vielleicht so die Idee ist, die ihr da habt und was das für ein Ort eigentlich sein soll, für wen der zugänglich ist. Das sind so Fragen, die wollen wir heute irgendwie mal klären. Und vielleicht magst du uns einmal so kurz erklären, was so die grundsätzliche Idee der Arcadia ist.
Also die grundsätzliche Idee ist auf jeden Fall zusammen mit den Unicorns entstanden. Normalerweise sind im Profi-E-Sport-Gaming-Häuser die Häuser, wo das Team lebt. Also wo das Team während der Season lebt, trainiert, isst, schläft. Und wir haben dann, und die Unicorns sind dadurch, dass sie nicht mehr an der LEC, der europäischen League of Legends Liga teilnehmen, nicht mehr an den Standort Berlin gebunden gewesen. Und haben dann gesagt, ey, dann kommen wir zurück in unsere Heimat, kommen wir zurück nach Hamburg und wollen da unser Gaming-Haus haben, weil das halt jetzt viel, viel flexibler ist. Und dann haben wir da quasi noch ein bisschen was dran gehängt. Also dann wurde sich recht schnell für ein sehr großes Haus entschieden. Wir haben 20.000 Quadratmeter. Und das ist natürlich nicht nur für die Unicorns und deren Teams. Die haben da jetzt ihre Headquarter, die haben Bootcamp-Räume, die haben Aufenthaltsbereiche bei uns, also wie in einem normalen Gaming-Haus, in einem klassischen Profi-E-Sport-Gaming-Haus. Aber zusätzlich haben wir halt noch andere Bereiche. Wir bieten selber noch Bootcamp-Räume an, die wir vermieten an andere Profi-, Semi-Profi- und Amateur-Teams. Jeweils so zu den Preisen, wie sie sich das halt im in dem Fall gerade leisten können. Wir haben eine Gaming-Area, wo die ist jeden Tag geöffnet und jeder kann jeden Tag hinkommen und da das Angebot wahrnehmen. Wir haben da PC-Gaming, Actoracer, das sind so Motion-Sim-Racer. Wir haben TowerTag mit den VR-Nerds zusammen und wir haben ein AR-Escape-Room. Project Paranoid heißt der, das ist total abgefahren, total geil. Und unser drittes Standbein sozusagen sind Events. Also wir veranstalten regelmäßig Events und Tournaments. Das geht vom Community Weekend über LAN-Party bis hin zu wirklich Tier 3, also im E-Sport. Das ist ja in so Tiere eingeteilt. Tier 1 wäre Profi. Und wir machen so bis zu Tier 3 Turnierveranstaltungen. Aber da wollen wir uns natürlich auch, das wollen wir natürlich ausbauen und immer das machen, was gerade passt.
Ja.
Haben wir jetzt mit den Semi-Profis und Amateuren so einen Bereich gefunden, für die in Deutschland oder vor allem in Deutschland noch nicht sehr viele Offline-Turniere angeboten werden, die sich aber total freuen, auch mal zusammenzukommen, sich gegenseitig kennenzulernen. Das sind Leute, die kennen sich oft nur aus dem Internet oder wirklich organisierte Teams, die dann jede Woche dafür trainieren. Und die laden wir alle zu uns ein, zu so einem Turnier.
Ja, geil. Also es ist so ein bisschen, also man kann das ein bisschen, also dann dreiteilen. Ihr habt diesen krassen E-Sport, also auch wirklich den auf hohem Niveau mit den Unicorns vertreten und vermietet ihr aber auch an andere. Ihr habt die ganzen Events, wo eigentlich ja einmal so durch die Bank weg alle vertreten sind, also von den Amateuren bis hin zu den Tier 1 Profis. Und ihr habt diese Arcade, im Grunde ist es ja wie eine Arcade-Spielhalle in neu.
Modern quasi.
In modern, ja. Genau, ja, cool. Und jetzt so eine ganz blöde Frage, aber das kostet schon was, wenn man bei euch zocken will, ne?
Das kostet schon was, wenn man bei uns zocken will, ja. Also diese Gaming-Area ist halt wirklich für einen schmalen Taler. Jedes Angebot kostet einzeln. Also man hat dann mal, es kostet mal mehr, mal weniger. Natürlich diese Motion-Sim-Racer von Actoracer, die sind recht hochpreisig. Auch wenn man es mal nur ausprobieren will, sag ich mal. Aber trotzdem noch so, dass jeder sich das leisten kann, würde ich sagen.
Wenn wir das mal, was also einfach nur mal eine Vorstellung zu bekommen, was kostet es, wenn man jetzt eine Stunde auf so einem Simracer fahren möchte?
Also momentan bieten wir nicht stundenweise an, sondern wir bieten per Rennen an. Und ein Rennen geht so zwischen 10 und 15 Minuten und kostet dann 10 Euro.
Ah, okay. Ja, gut. Das ist, glaube ich, eine gute Größenordnung, wenn das auch so das Teuerste ist, dass man es einfach mal so ein bisschen einschätzen kann.
Genau.
Ja, jetzt hast du schon auch so ein bisschen erzählt, wie das Ganze entstanden ist. Und was mich jetzt auch so ein bisschen interessiert, wir waren ja so mit der Redaktion und so waren wir ja letztes Jahr auch mal bei euch, da durften wir mal auch Simracing fahren. Ich war wahnsinnig schlecht. Also
was auch da.
Ja, aber hast du im echten Leben einen Führerschein?
Ja.
Okay, ja, ich nicht. Und ich habe ein bisschen gehofft, dass es vielleicht daran liegt, aber dann hat das damit nichts zu tun.
Autofahren ist viel, viel einfacher als richtiges Autofahren.
Ja, okay. Und da war das ja alles noch sehr, ich will jetzt nicht sagen unfertig, aber es war schon noch alles sehr unfertig. Also ich fand das total geil, weil du bist da so durchgegangen und hattest richtig so das Gefühl, da blitzt noch so die alte Bundesrepublik so durch. Es ist ja so ein altes Telekom-Tagungshotel und so diese Teppiche und so diese Wandverkleidung und so. Das, aber auf eine coole, also für mich war das so, weißt du, so Karstadt-Flair an manchen Ecken. Aber ich mag das, also ich fand das ziemlich cool. Und weil das hat so geilen Kontrast gegeben zu diesen klassischen E-Sport-Schick und was ja auch dann doch da irgendwie vertreten ist. Wie sieht das jetzt mittlerweile aus? Also was hat sich jetzt so im letzten Jahr bei euch so getan?
Als du da warst, standen die Simracer noch im ersten Stock, oder?
Ja, und das, also die standen auch in einem Raum, wo noch so ein paar Stühle und so standen. Die, also
Ja, also wir hatten letztes Jahr im August unser Soft-Opening und das war wirklich ein Soft-Opening. Und dann haben wir uns das Ziel gesetzt, in 500 Tagen Pixel bei Pixel das Haus fertigzustellen. Und jetzt haben wir noch so ein bisschen weniger als 300 Tage Zeit, also sind auf dem Weg zur Halbzeit gerade. Und inzwischen ist sehr viel passiert. Also diese Gaming-Area ist jetzt auch wirklich eine Gaming-Area. Da sind Lichtinstallationen, es ist natürlich alles neu gestrichen, neu inszeniert. Wir arbeiten aber immer noch daran, noch eine Schippe draufzulegen zu diesen Inszenierungen. Und auch bestimmte Bereiche sind halt komplett verändert worden. Unsere Turniere fanden bis dato immer im Restaurant statt, weil wir da einfach die größte Fläche haben. Und jetzt gerade sind wir dabei, eine Event-Area zu bauen. Wir haben in einem Bereich des Hauses alle Büros weggerissen und 600 Quadratmeter offene Fläche geschaffen, wo dann unsere Event-Area ja, platziert werden wird. Wir hoffen, dass es Anfang Mai fertig wird. Also wir sind ja auch immer recht schnell. Und dann kann es halt auch mal passieren. Also ja, für uns ist es immer so, die Acadia schläft nie. Und wenn du mal eine Woche nicht da bist und wiederkommst, dann ist auf einmal irgendwo eine Wand, wo vorher noch keine war. Oder da ist mal eine Wand weg, wo vorher noch keine war. Auch die Bar wurde jetzt komplett umgestaltet in Zusammenarbeit mit 28 Black. Die Bootcamp-Räume wurden aufpoliert. Es stehen nirgendwo mehr random Tische und Stühle rum. Also nur in den Bereichen, die nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind gerade. Und ja, es hat sich auf jeden Fall sehr, sehr viel entwickelt.
Man muss vielleicht auch einmal den HörerInnen so ein bisschen die Dimension klar machen. Also das ist jetzt ja nicht irgendwie ein Haus so, sondern wie viel Quadratmeter Fläche hat das ganze Ding? Kannst du das so aus dem
Ja, wir haben 20.000 Quadratmeter Fläche. Ja. Das teilt sich auf über 7 Etagen. Im EG und in der ersten Etage haben wir noch quasi noch so ein U am Gebäude hinten dran, wo dann wirklich Eventflächen, Meetingräume, Bootcamp-Räume und die Bar und diese Gaming-Area und alles stattfindet. Und ab der zweiten Etage haben wir dann Hotelzimmer bis ganz hoch.
Ja, also genau. Und das ist, also wir sind da auch so ein bisschen letztes Jahr durchgelaufen und so. Und das ist echt, also es ist wirklich sehr, sehr groß.
Ja,
also
man
ist
kann da Meter machen.
Ein riesen Hotel. Ja, definitiv. Also da kriegst du deine 10.000 Schritte am Tag wahrscheinlich regelmäßig voll.
Locker easy.
Ich muss sagen, ich finde das, also ich fand das letztes Jahr, was ich so geil fand, aber das jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das jetzt so relevant ist, aber ich erzähle es trotzdem. Ich habe eine Zeit lang mal in einem Museum gearbeitet, so im Schokoladenmuseum in Hamburg. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht sogar kennst. Das ist ja am Messberg. Ach so, ja, ja, das haben immer die Gäste da auch gesagt. Das ist, die meinten immer, ah, es ist cooler als in Köln.
Ah, echt?
Ja. Und was ich daran so mochte, war dieses Gefühl, weil du bist an so einem Ort, wo ja Leute eigentlich in ihrer Freizeit hinkommen, aber du bist da irgendwie immer. Und diese Orte, wo Leute in ihrer Freizeit hinkommen oder vielleicht auch in ihrer Arbeitszeit, aber wo Gäste hinkommen, die haben ja immer so zwei Seiten, weißt du? Die haben ja das, was für die Gäste ist und die haben ja immer noch das dahinter. Und ich habe dieses Gefühl, weil ich mich immer interessiert, ob dir das auch so geht, ich habe dieses Gefühl immer total genossen, aber so in allen Bereichen zu Hause zu sein. Also ich, deswegen stelle ich mir auch so die Arbeit in einem Hotel irgendwie ziemlich geil vor.
Ja, also für uns ist es auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Ich bin ja auch seit Anfang an dabei, kann ich stolz sagen. Und für uns ist es natürlich immer ein, ja, wir wollen auf jeden Fall das Beste für unsere Gäste und für unsere Kundschaft und für die Leute, die einfach mal so zu Besuch kommen, rausholen. Und aber natürlich gibt es auch Orte, die wir dann so als Special Feature einfach noch an Führungen hinten dran hängen können. Wenn wir jetzt denken, okay, das ist jetzt ein cooler Gast oder das ist jetzt wer Besonderes, dann gehen wir auch mal runter in die stillgelegten Bunker oder wir gehen hoch aufs Dach und solche Sachen. Und einfach für mich ist, glaube ich, das Coolste daran, dass man jede Idee irgendwie, theoretisch könnte man jede Idee verwirklichen. Und jede Idee wird erstmal gehört. Und dann kann man gucken, okay, nimmt man das jetzt weiter auf oder verwirft man die Idee wieder? Aber erstmal ist jeder froh darüber, wenn jemand kreativ Ideen reinbringt und sich quasi mit diesem Haus entwickelt. Und ich glaube, ich kann für viele Leute sprechen, die schon seit Anfang an dabei ist, dass wir uns sehr stark mit dem Haus jetzt entwickelt haben. Und ja, uns freuen über jeden Kommentar auf Twitter und auf Instagram, wo dann steht, hey, wir waren bei euch im Bootcamp und das ist ja so geil. Weil für uns ist es auch so geil. Das ist das Haus, wo ich in meiner Jugend gerne hingekommen wäre, wo ich gerne meine Freizeit verbracht hätte und wo ich auch gerne mit meinem Team hingefahren wäre. Einfach in dieser Dimension, dass jeder, man fährt in dieses Bootcamp als vielleicht auch Amateurteam, aber trotzdem hat jeder ein eigenes Zimmer. Ich muss mir also nicht das Geschnarche von meinem Teamkollegen anhören, der mich total nervt oder so. Also das ist halt so ein Luxus und trotzdem ist es für ein kleines Budget irgendwie machbar. Und das finde ich total cool. Und ja, irgendwie ist es so wie so eine Spielwiese, wo man sich selbst verwirklichen kann, wenn man jetzt aus dieser Szene kommt und wenn man selber Gamer ist und das liebt.
Ja. Ist das erste Mal in deinem, ich weiß gar nicht, wie alt bist du, wenn ich
fragen darf? Ich bin 25 geworden gestern.
Ah ja, guck mal, wir sind gleich alt. Du bist, ey, Premiere. Ich hatte noch nie jemanden in diesem Podcast, der nicht älter ist als ich.
Echt?
Ja, die meisten waren irgendwie immer älter. Aber ist es das erste Mal jetzt, das heißt jetzt so wahnsinnig lange arbeiten wirst du ja noch nicht, also noch nicht irgendwie 20 Jahre, weil dann hättest du, glaube ich, also wäre einfach komisch. Das erste Mal, dass du wirklich so mit einem Ort so verbunden bist in der Arbeit, also verstehst du, was ich meine?
Das muss ich tatsächlich verneinen, auch wenn ich noch nicht so lange arbeite. Das ist ja richtig krass. Aber ich denke da gerade drüber nach. Ich habe mal, meine Mutter hat früher an einem Campingplatz gearbeitet mit See und auch total groß Campingplatz halt und auch mit Dauercampern und so. Und da war das auch so, dass man, da habe ich Ferienjobs nur gemacht, immer im Sommer. Und da war das auch so, dass man da total an den Ort ranwächst. Aber ja. Natürlich ist es, habe ich jetzt andere Dimensionen. Ich habe gewisserweise irgendwie Entscheidungsgewalten und kann Sachen bestimmen. Da ist das nochmal eine andere Nummer. Aber da war das schon mal ein bisschen so.
Okay, ja, gut, ja, verstehe ich. Also, weil, wo die Frage herkommt ist, und ich glaube, das lässt sich dann vielleicht auch auf die E-Sport-Szene so ein bisschen übertragen. Weil ich merke das jetzt 2 Jahre ungefähr Homeoffice und auch davor, klar hat man irgendwie ein Büro, aber das ist ja mehr so Mittel zum Zweck. Also man geht dann ins Büro, wenn man halt dann da arbeiten konnte. Und ich finde, also weil so eine Firma ist ja ein total absurdes Konstrukt eigentlich. Also das ist ja eigentlich nur ein Vertrag, der da irgendwo steht und sagt, okay, wir verstehen uns irgendwie als Firma. Und ich glaube, das ist total schwer teilweise, sich mit diesem abstrakten Gebilde Firma irgendwie zu identifizieren. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn man so einen Ort hat, den man dann selber auch noch cool findet, wenn man sagt, okay, das hätte ich irgendwie in meiner Jugend auch gerne gehabt, dass das halt voll was mit einem macht oder vielleicht auch so ein bisschen mit der Bindung zu seinem Job, wenn man irgendwie das Gefühl hat, das ist irgendwie mit einem Ort verknüpft, ich habe irgendwie ein Bild davon, was meine Arbeit eigentlich ist und kann es vielleicht auch erklären besser und so.
Ich glaube auch, was die Arbeit macht halt, ne? Also wofür man das jetzt macht, wofür man Überstunden macht und wofür man jetzt schon wieder am Wochenende arbeitet oder wofür man jetzt in seinem Urlaub gerade arbeitet oder so. Ich glaube, da ist es auf jeden Fall ein großer Aspekt. Und allgemein glaube ich, dass man halt, wenn man so einen Ort hat und da dann auch noch sieht, der Ort wächst und der Ort entwickelt sich und man selber hat Einfluss darauf, wie sich der Ort entwickelt, hat man natürlich einen ganz, ganz anderen Bezug dazu. Und auch die Kollegen zueinander haben einen ganz anderen Bezug. Bei uns kann man auch im Homeoffice sein. Das machen auch manche Leute manchmal. Ich mache das auch manchmal, wenn ich gerade viel so Schreibtischkram zu tun habe oder viel Schreibaufgabe. Und das ist aus dem einfachen Grund so, wenn ich da sitze in meinem Büro, wir haben so ein riesiges Büro, wenn ich da drin sitze, dann komme ich nicht dazu, mich hinzusetzen eine halbe Stunde und zu schreiben, weil so viel um einen herum passiert. Und das ist ganz, das ist ganz natürlich. Das ist nichts, worüber man sich beschweren muss oder worüber man sich überhaupt beschweren kann. Das ist was ganz Natürliches, wenn man bedenkt, wie viele Leute in diesem Haus rumwuseln und ihre eigenen Ziele, die sie gerade in ihrer kleinen Unit verfolgen, durchsetzen wollen. Und dann ist es ganz normal, dass man da auch mal aneinander gerät, weil man verschiedene Prioritäten hat oder so. Aber der E-Sport wird da schon auf jeden Fall groß geschrieben. Und die E-Sport-Unit ist auch die größte im Haus mittlerweile. Und wir haben da, glaube ich, einen sehr großen Einfluss und
Gestaltungsmacht, ja. Genau. Kommst du denn selber aus dem E-Sport?
Ja, also für mich ist das der Job, den ich dachte, den ich in vielleicht 10 Jahren hätte. Dazu sagen, das ist mein erster Job gerade nach dem Studium. Und ich habe als 450-Euro-Kraft während des Studiums bei Think United angefangen. Think United ist die große Firma hinter Arcadia. Oder die große Unternehmensgesellschaft, kann man sagen. Und ich habe während meinem Studium als 450-Euro-Kraft angefangen und habe mich dann so langsam entwickelt und hochgearbeitet. Ganz klassisch einfach. Und deswegen habe ich vielleicht auch so einen großen Bezug dazu, aber schon immer im E-Sport gewesen und quasi schon immer das gemacht, was ich jetzt mache, nur früher kein Geld dafür bekommen. Und jetzt bekomme ich Geld dafür.
Ach klar, also du hast früher auch für E-Sport-Teams irgendwie PR gemacht und solche Geschichten?
PR-Marketing, vor allem Social Media und Social Media-Auftritt und Perfektionierung, Optimierung von Social Media-Kram und sowas.
Krass. Ja, witzig, ist bei mir auch so. Also ich habe auch während des Studiums bei Netzpiloten angefangen, als Praktikant, dann Werkstudent und jetzt kann ich für Podcast machen. Das war auch immer so das Ziel tatsächlich. du hast mir ja auch im Vorfeld erzählt, jetzt sind wir ja gerade in einer Zeit, in der irgendwie auch Krieg in Europa herrscht und dementsprechend natürlich so die ganze Welt so ein bisschen in so einem Ausnahmezustand ist und du hast ja auch gesagt, dass es für euch dann irgendwie relativ naheliegend war, okay, wir haben hier ein Hotel, da könnten ja Leute wohnen, die vielleicht gerade nicht woanders wohnen können, aufgrund von ziemlich beschissenen Umständen. Wie habt ihr das entschieden? Wie seid ihr dazu gekommen, das zu machen? Und wie habt ihr das vor allen Dingen irgendwie dann konkret umgesetzt?
Wie alles bei uns, eine riesen Nacht- und Nebelaktion. Also wirklich so von einem Tag auf den nächsten, so, wir machen das jetzt. Die Umsetzung lag dann ganz viel bei unseren Leuten vom Hotel natürlich, die dann wir haben so einen riesigen Hosteltrakt, wir waren schon sowieso dabei, den zu bauen, weil wir natürlich auch, es gibt auch Leute, die zu uns kommen und sagen, bei Events und sagen, ja, wir können nicht für 50 Euro die Nacht bei euch wohnen, das ganze Wochenende, das können wir uns nicht leisten. Mhm. Logischer Schlussfolgerung, okay, wir bauen noch Hostels.
Ja, okay, ja, smart.
Und diese Hostels waren halt sowieso gerade in der Fertigstellung. Und da haben wir die Menschen jetzt aufgenommen und haben so für diese Menschen ihren ganz eigenen Bereich geschaffen, weil weil für uns wichtig ist, dass sie sich zurückziehen können, einen Rückzugsort haben und von diesem ganzen Geschehen, was ja trotzdem bei uns weitergeht, mit diesem ganzen Geschehen erstmal nichts mitkriegen, davon damit nichts zu tun haben.
Mhm. Oder zumindest nicht zu tun haben müssen. Genau. Ne? Das kann ja auch total. Also stelle ich mir sogar ganz cool vor, weil du da ja auch sofort die Möglichkeit hast, über diese ganze Gaming-Area und diesen ganzen Bereich ja irgendwie auch in Kontakt mit neuen Leuten zu kommen und vielleicht auch eine Ablenkung zu haben. Mhm. Ne? Also ich bin da gar nicht gut informiert, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man in so einem klassischen Flüchtlingslager, wo man einfach halt Betten und irgendwie abgetrennte Bereiche hat, hast du ja auch nicht ganz so viel Ablenkung oder Beschäftigung. Und das ist ja bei euch jetzt vielleicht einfach so, sag ich mal, naturgegebenermaßen irgendwie zumindest gegeben. Wie geht ihr, also ja, das hattest du mir nämlich auch erzählt, ihr habt ja auch immer wieder Veranstaltungen natürlich zu verschiedenen E-Sport-Titeln, unter anderem gibt es ja E-Sport, ich glaube PUBG ist ja ein Thema, Counter-Strike, ich weiß nicht, Rainbow Six vielleicht auch, weiß ich gerade gar nicht.
Ja,
das sind jetzt alles Shooter.
Genau.
Und ich will jetzt auf gar keinen Fall diese Kriegsspieldebatte, oh, das ist schlimm, aufmachen, weil das sehe ich gar nicht so. Aber wenn man jetzt vielleicht gerade aus einem Kriegsgebiet kommt und was das angeht, doch vielleicht irgendwie auch ein bisschen traumatisiert ist, könnte das ja unschöne Erinnerungen wecken oder vielleicht irgendwie auch zu einem Trigger werden. Wie geht ihr damit um?
Also wir haben vor 2 Wochen eigentlich in dem Zeitpunkt, wo wir auch die Menschen aufgenommen haben, hatten wir ein großes Rainbow Six Siege Event. Und natürlich ist uns bewusst, dass das ein Trigger sein kann und dass das solche so schlechte Emotionen und schlechte Erinnerungen wecken kann. Deswegen haben wir uns dann entschieden, kurzerhand das ganze Turnier in unseren Arcadia Space auf den Kiez zu verlagern. Das war ein bisschen kompliziert, weil der ist nicht ganz so groß und da auch die Leute unterzukriegen. Die Leute mussten dann alle von der Arcadia immer pendeln in die Innenstadt und so. Aber natürlich auf total viel Verständnis gestoßen. Zu dem Spieltyp kann ich noch mal so von unserer Seite aus sagen, wir machen das weiter, weil wir dafür stehen, dass das Unterhaltung und Entertainment ist für die Menschen, also vor allem auch für die Menschen in Deutschland. Das machen sich ja hier total viele Leute verrückt. Lieferketten sind unterbrochen, man kann im Supermarkt kein Mehl und kein Öl mehr kaufen. Und total viele, und auch in meiner Generation, auch in meiner Umgebung merke ich, dass auch junge Leute Angst davor haben, was in nächster Zeit passieren kann. Und diesen Menschen jetzt auch noch die Unterhaltung oder die Ablenkung wegzunehmen, möchten wir auf gar keinen Fall. Vor allem sehen wir E-Sport halt als kompetitiven Wettkampf. Und da ist es egal, was in dem Spiel passiert erstmal. Das ist gar nicht Gegenstand des Wettbewerbs. Das ist einfach nur quasi, ja, der Titel, in dem man halt spielt. Der Titel, in dem man halt gut ist. Was da letztendlich passiert, ist erstmal gar nicht wichtig. Jetzt zukünftig ist es so, dass wir erstmal keine, auch planmäßig, also vielleicht glücklicherweise, gerade keine Shooter im Eventplan stehen haben. Wir haben jetzt dieses Wochenende ein Arcadia Smash, das ist Super Smash Bros. Ultimate und Super Smash Bros. Melee, das sind Nintendo-Spiele. Einmal das Nintendo-Spiel vom GameCube und einmal das jetzt von der Switch, von der neuen Konsole. Und das ist natürlich sehr viel freundlicher, sehr viel bunter. Da muss man sich keine Sorgen machen. Und folgenden Wochenende haben wir dann nochmal ein WoW-Community-Weekend, wo dann halt auch einfach nur Leute hier zusammenkommen, um zusammen eine LAN-Party zu spielen, nur mit einem Thema, mit einem Motto. Und dann planen wir halt zukünftig zum Beispiel ein Event, mit was sich sehr auf Frauen im E-Sport, mit Frauen im E-Sport beschäftigt. Wie das genau aussehen soll, ist gerade noch in der Planung. Und wir haben glücklicherweise nicht so viele Shooter. Wenn es dann wieder losgeht, haben wir unsere Event-Area fertig. Also wenn es wieder mit Shootern losgeht, haben wir unsere Event-Area fertig, wo wir die Türen zumachen können. Dann sind wir in unserer Event-Area. Die Menschen können dazukommen, sie können nicht dazukommen, aber wir haben einen gesonderten Bereich, wo dann alles, genau, wo dann, wo es dann getrennt ist. Ja, also da machen wir uns sehr, sehr viele Gedanken drum und wir wollten natürlich nicht nur Menschen aufnehmen, sondern auch, dass es den Menschen bei uns gut geht und deswegen ja, sehr, sehr viele Debatten darum geführt, hey, sagen wir vielleicht einfach alles ab, aber dann auch gedacht, nee, auf keinen Fall, das ist so viel Unterhaltung, Entertainment, die Leute freuen sich darauf, vor allem die Leute, die zu uns kommen, jetzt zu Super Smash, ja. Bros. Media und Ultimate am Wochenende kommen an die 350 Leute. Und die Leute, die brauchen das irgendwie jetzt auch zusammenzukommen. Die Maßnahmen wurden gelockert. Wir können sehr viel Hygienemaßnahmen gut umsetzen und haben halt Platz für alle Menschen. Das ist erstmal egal, wer man ist. Und das ist ja auch das, was der E-Sport so, was den E-Sport so besonders macht. Bei uns, für uns oder für Arcadia vor allem und alle Menschen, die im E-Sport Arcadia arbeiten, ist ganz wichtig. Es ist egal, wo du herkommst, wie du aussiehst, was du machst, wie, welchem Geschlecht du dich zugehörig fühlst, das ist alles egal. Hauptsache, also wirklich, Hauptsache, du hast Spaß am Spielen und wer du bist, ist erstmal total egal. Jeder kann mitmachen, jeder kann kommen, jeder soll sich bei uns willkommen fühlen. Und ja, ich glaube, das ist so die wichtigste Message, die wir teilen wollen.
Ja, das klingt sehr gut. Also ich teile da deine Meinung auch total. Das natürlich ist irgendwie der Gegenstand mancher Spiele ist natürlich Gewalt, aber das ist, da geht es in der Regel nicht drum. Und ich glaube auch, dass diese, also es ist auch eine Debatte, die ja schon von sehr vielen Leuten seit sehr vielen Jahren immer wieder mal so halbherzig aufgewärmt wird. Und
immer aber noch geführt wird, was ich total absurd finde, weil wenn sich, also die Menschen, die diese Debatte führen, sind ja keine E-Sportler und keine Gamer. Das bedeutet, das ist, als wenn ich als Mensch, der keine Ahnung von Golf hat, sage, boah, diese eine Regel im Golf, die finde ich aber blöd und ich habe die Regel nicht mal verstanden. Ich denke mir immer so, ey, warum redet ihr von Sachen, von denen ihr so wenig Plan habt? Kommt doch erstmal einmal zu uns, lasst euch das von uns erklären und dann werdet ihr merken, hey, so schlimm ist es gar nicht.
Ja, aber es gibt auch immer noch diesen Schlag Mensch, der immer noch so dieses, ja, warum muss das denn immer mit, also weißt du, das ist so dieses, was man ja eigentlich auch so von seinen Eltern kennt, warum muss das denn immer sein? Und dann hast du so, gibt es so zwei, drei Spiele, wo das dann nicht so ist und dann sind die immer gut. Minecraft war immer so das Beispiel, das ist gut, aber dieses andere war immer, warum muss das denn immer sein? Das muss doch auch nicht immer sein.
Ja, ich kann aus meiner Kindheit sagen, bei uns waren eigentlich alle Spiele blöd. Also meine Mutter fand alle Spiele doof und vor allem, wenn ich im Sommer am PC saß, fand sie richtig, richtig scheiße. Und inzwischen hat sich das aber total gewandelt, weil sie natürlich dieses ganze, also wir haben ein sehr enges Verhältnis einfach und sie kriegt ja dieses ganze Arcadia und was da jetzt passiert mit. Und dass ich mit dieser ganzen Vorarbeit, die ich in meiner Jugend geleistet habe, jetzt da Geld verdienen kann. Und sie ist auf einmal total drin und sie hat mir erst vor einer Woche erzählt, sie hat sich mit jemandem getroffen, mit einem Bekannten getroffen. Und der hat irgendwie gesagt, ja, mein Sohn, der ist 23, der wohnt jetzt in Berlin und der spielt ganz viel hier irgendwas mit League of und so. Mhm. Und meine Mutter konnte dann sagen, ah ja, League of Legends und das ist ja das Spiel und ja und ne und so. Also das war total, total krass. Also inzwischen ist sie da viel, viel offener geworden und ich würde mir von den Menschen das sind ja vor allem Menschen aus den etwas älteren Generationen, würde ich mir einfach wünschen, hey, entweder ihr hört auf, das zu verurteilen, oder ihr fangt an, euch damit zu beschäftigen und dann könnt ihr es immer noch verurteilen, wenn ihr meint. Aber erstmal damit beschäftigen und ein bisschen, ja, sich reinfühlen, was das überhaupt bedeutet und was das für die junge Generation halt einfach bedeutet, weil darüber entstehen viele Freundschaften und es ist auch nicht so, dass wenn man am PC sitzt, man überhaupt nicht mehr kommuniziert, sondern gerade dann kommuniziert man viel mehr.
Im Gegenteil, ja, auch gerade während Corona. Also ich habe also ich komme auch aus einem Elternhaus, wo das alles eher in Kategorie nicht so gut gefallen ist. Ich hatte zum Beispiel auch, ich glaube, bis ich mal einen eigenen PC hatte, auf dem man auch Spiele spielen konnte, die nicht 10 Jahre älter waren. Ich habe einfach die Hälfte meiner Kindheit Stronghold gespielt. So, weil das lief, dafür brauchte man kein Internet. Ich hatte nämlich auch keinen Internetanschluss ganz lange. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Ach so, genau. Auf jeden Fall, ich bin praktisch in dieser Teamspeak. Man hängt einfach abends noch auf Teamspeak oder Discord rum.
Genau.
Damit bin ich überhaupt nicht aufgewachsen, aber so in den letzten 5, 6 Jahren habe ich das halt total für mich entdeckt und wie du schon sagst, es ist halt eigentlich eine total kommunikative Sache und natürlich, ich meine, bei allem, was man tut, ist es immer eine Frage der Balance, ne? Aber ich verstehe dann auch immer nicht, wo ist jetzt der Unterschied, ob jemand 8 Stunden am Tag League of Legends spielt oder 8 Stunden lang in irgendwelchen Excel-Tabellen rumhängt. ist eigentlich, also ja. Wo ist das eine jetzt besser oder schlechter?
Ja, so. Ja, ich habe auch festgestellt, dass jetzt durch die Corona-Pandemie, ich habe halt auch Freunde, die nicht Gamer sind, und dass die in ein totales Loch gefallen sind. Und das war ein Loch, das hat für mich überhaupt nicht existiert. So dieses von wegen, oh, ich sitze jetzt die ganze Zeit zu Hause, ich habe alle Staffeln, keine Ahnung, von der Serie schon geguckt und alle Staffeln von der Serie schon geguckt. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich mit mir anfangen soll. Mhm. Wo ich mir am Anfang von Corona dachte, boah, geil, keiner verurteilt mich mehr dafür, dass ich nur noch am PC sitze. Ist ja mega.
Ja.
So, also.
Ja.
Und die das ganze stimmt. Zeit was zu tun hatte.
Die Zeit hatte ich auch, also wo ich dann wirklich auch einfach teilweise morgens PC angemacht habe, abends ausgemacht habe.
Ja.
Aber ich bin mittlerweile an so einem Punkt, wo ich tatsächlich auch echt mal froh bin, wenn ich gerade mal nichts am Computer machen muss, weil ich habe so einen leichten Overload jetzt so in den letzten 2 Jahren bekommen, dass ich dann schon so dachte, boah, ey, immer nur am, und das war bei mir jetzt phasenweise halt wirklich so, ne, weil ich meine, du arbeitest am PC und dann verbringst du deine Freizeit halt auch noch da, und da habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich brauche da schon irgendwie einen Ausgleich, aber wenn man diesen Ausgleich findet, dann machen auch auf einmal die einzelnen Sachen wieder mehr Spaß. Also ich habe dann irgendwann nach irgendwie über 6 Jahren gar nichts machen, habe ich mal angefangen, wieder Sport zu machen, und in dem Moment, wo ich damit angefangen hatte, hat auch Zocken wieder mehr Spaß gemacht, weil ich auf einmal wieder einen Kontrast hatte. Das muss ich auch sagen, also dass das auch im Kontrast irgendwie besser wird, finde ich.
Wir arbeiten einfach so viel in Arcadia. Also ich komme, wenn ich in meiner normalen Arbeitswoche, komme ich abends natürlich ein bisschen zum Zocken. Aber wenn es jetzt so eine Eventwoche ist, da zocke ich halt selber gar nicht. Und dadurch habe ich mehr so Entzugserscheinungen, was total bescheuert ist, wenn man bedenkt, dass ich täglich ja damit arbeite, dass andere Leute Videospiele spielen. Aber ich selber nicht, und ich vermisse es dann selber. Und ich bin immer ganz froh, wenn dann mal ein Wochenende nichts ist und ich dann, oh ja, jetzt, es kam jetzt Lost Ark raus, und ich bin total drin.
Bist du drin? Ja, hab ich tatsächlich nicht angefasst. Da wusste ich, das wird jetzt entweder so ein Projekt, sag ich mal, oder nicht. Und ich habe mich dann für nicht entschieden. Aber ich muss auch dazu sagen, ich studiere noch neben der Arbeit, und das wäre einfach jetzt wahnsinnig unklug geworden.
Ja, ja. Also, bei mir ist es inzwischen so, dass nach meiner Arbeitswoche fängt dann meine Freizeitwoche an. Also.
Ne, nach, achso, nach du machst der eine Woche Arbeit, eine Woche Freizeit?
Ja, ich habe gerade gemerkt, dass sich das total falsch angehört hat. Nach der Arbeitszeit habe ich komplett Freizeit und habe halt keine anderen Sachen mehr nebendran, außer halt Twitch, was aber mein Hobby ist und was damit zu tun hat. Also,
Einmal, du kannst jetzt an dieser Stelle ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Wie heißt du auf Twitch?
auf Twitch Neswhite, also NESWH und dann White wie White. Genau.
Okay, ja, verlinken wir. Ich weiß gar nicht, ob dir die Reichweite von diesem Podcast überhaupt irgendwas bringt. Kann das, natürlich sein, dass es eher andersrum ist.
Feedback. Ich kann dir Feedback geben, aber ich werde es auf jeden Fall in meiner Community auch mal streuen. Aber so riesig ist sie auch nicht. Also, es ist.
Ja, wir auch nicht. Wir sind hier so bei, machen wir auch ganz transparent. Ich glaube, wir haben hier so 1000 Hörer jeden Monat.
Hallo, 1000 Menschen.
das ist okay. Ja, cool. Also ich glaube auch, dass es echt gut ist, dass trotzdem so eine, sag ich mal, ja schon sehr digital geprägte Szene einfach einen Ort hat, an dem sie irgendwie zusammenkommen kann, weil so geil das auch ist und so sehr man das auch genießt, dass man halt, also ich finde, Gaming ist so ein Hobby, das macht halt die Hürden für Kontakt sehr niedrig.
Ja.
Aber ich finde auch, man braucht trotzdem immer noch, und das haben wir, glaube ich, alle jetzt, ist auch gar nicht keine sehr innovative Gedanke, den ich hier gerade habe, aber wir haben, glaube ich, alle jetzt so im letzten Jahr gemerkt, wie wichtig das trotzdem ist, diesen direkten Kontakt halt immer noch zu haben.
Man sollte rausgehen, ja. Ich weiß, dass manche Gamer vielleicht nicht hören wollen, aber so eine Stunde Sonne am Tag
ist schon
ganz geil. Vor allem, weil jetzt das Wetter wieder besser wird. Also wir hatten ja jetzt in den letzten Tagen wirklich so geiles Wetter.
Und auch, also Bewegung, ich habe irgendwann so im Homeoffice, auch generell habe ich so ein Problem, dass meine linke Schulter immer angefangen hat weh zu tun, und dann wurde mein linker Arm so ein bisschen
schlapp,
unbeweglich. Ja, also ich konnte die Finger halt so schlecht, ich habe teilweise die Tasten nicht getroffen und so, und dann bockt es halt irgendwann auch nicht mehr am Rechner oder so zu sitzen, und wenn du dann halt einfach mal irgendwie anfängst, dich ein bisschen zu bewegen und dann geht das weg, dann ist es halt auch wieder geiler. Also ich glaube, das, aber ja, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt in diese Ecke des Gesprächs gekommen
sind. Keine Ahnung, aber arbeiten in Arcadia, da macht man 10.000 Schritte plus am Tag und ist fit.
Vielleicht wäre das auch nochmal so eine Idee für die Arcadia, ne? Irgendwie so eine Art Fitness-Ecke.
Wir haben ein Fitnessstudio komplett ausgestattet.
Ach cool.
Ja, das ist natürlich wichtig. Wir haben ein komplett ausgestattetes Fitnessstudio, weil vor allem zum Profi-E-Sport gehört das natürlich dazu, dass man sich auch bewegt. Also zu diesem am PC sitzen und sich da auspowern und vor allem die ganze Konzentration, also es ist ja also Konzentrationsaufwand ist halt, der ist ja, du konzentrierst dich ja die ganze Zeit, vielleicht 8-9 Stunden am Tag, hochkonzentriert, ist natürlich super, super wichtig, auch körperlichen Ausgleich zu finden. Und da können die Leute bei uns ins Fitnessstudio gehen. Das ist bei den Bootcamps mit inbegriffen. Und da wurden jetzt, wir haben jetzt komplett neue Geräte bekommen und auch der Raum wird jetzt noch aufgehübscht. Freuen wir uns ganz, ganz doll, da jetzt coole Sachen anbieten zu können.
Ja, okay, geil. Ja, dann ist die Idee ja hinfällig.
Genau.
Ich hab mal probiert hier Ring Fit Adventure, habe ich mir geholt, aber hat mich nicht gekriegt.
Hat mich auch nicht gekriegt, muss ich sagen. Habe ich mal ausprobiert und war so, oh nee.
Ja, aber das Ding ist, ich finde den Fitnessaspekt nicht, also der Fitnessaspekt ist nicht so richtig geil, aber der Spielaspekt
ist
auch nicht.
So richtig,
also,
ja, gleich.
So, nur fürs Spiel würde ich es nicht machen und nur für die Übung würde ich es auch nicht machen. Und irgendwie dachte ich dann so, ja gut, das ist ja so nicht Fisch, nicht Fleisch.
Ja, obwohl ich Wii Fit auf der Wii damals total geil fand. Das hat total Spaß gemacht, vor allem Steppen. Ich bin immer gesteppt. Aber das in der Mietwohnung auch ein bisschen schwierig vielleicht.
Ja, wir haben auch lange überlegt, weil bei Ring Fit musst du ja auch immer steppen. Ja. Und wir wohnen in so einem Altbau, wo, wenn du so gehst, alle Regale wackeln, weil die Dielen so alt sind. Und haben dann aber gedacht, okay, uns sind die Nachbarn jetzt mal egal.
Ja, unsere Dielen sind unterm Boden so festgeschraubt. Da wackelt gar nichts mehr. Da hat jemand sich gedacht, oh, diese Diele wackelt, okay, Schraube rein.
Es ist doch jetzt auch so ein Ding, ich habe das nur so am Rande mitbekommen, aber für so Leute, die Fahrrad fahren, gibt es doch jetzt irgendwie so einen Fahrradsimulator, wo du dann das mit so einer Fahrradrolle verbindest und dann hast du halt ein Display, dann fährst du halt irgendwie über die Alpen und dann kannst du auch online die Strecken
ich glaub,
und so
Peloton gehen. Ja, Peloton macht sowas auch, ohne Name-Dropping machen zu wollen.
Ja, nö, alles gut, kannst du ruhig machen. Das kann sogar sein, dass es von Peloton, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, so ein Ding. Und ich glaube nämlich, die Nachbarn über uns, die haben sowas, weil das hat ganz lange, hat das in diesem Raum, in dem ich jetzt gerade bin, du siehst es ja, ich bin ja im Homeoffice gerade, im Arbeitszimmer, hat es stundenlang vibriert. Also es hat die ganze Zeit gemacht und ich habe ewig gerätselt und bin dann irgendwann auf die Idee gekommen, vielleicht haben die so eine Fahrradrolle.
Vielleicht
und
waren die Tour de France.
Ja, ich glaube wirklich. Und ich habe dann nachgefragt und es war eine Fahrradrolle. So.
Krass.
Ja,
das, nee, sowas machen unsere Nachbarn nicht. Aber man hört auch im Haus überhaupt nichts. Das ist total krass. Nur wo man was hört, ist im Badezimmer, weil wir so eine natürlichen Abzugsanlage durchs ganze Haus haben. Das heißt, wenn ich im Badezimmer bin, kann ich von unseren Nachbarn von oben drüber, die telefonieren manchmal im Badezimmer. Ich weiß nicht, warum die das machen, aber da kann man mithören, was die reden. Krass. Am Telefon.
Ah, unangenehm. Ja, das haben wir leider so in der ganzen Wohnung. Also das ist echt, das ist schon hardcore, weil du halt wirklich, du kriegst das Leben deines Nachbarn oben halt wirklich einfach mit. Mhm. Also du weißt teilweise, jetzt sind sie krank, ach, jetzt streiten sie sich gerade. Und wir hatten auch, also jetzt sind neue eingezogen, wir hatten auch mal echt Nachbarn, die sich dann auch so nachts um 3 halt angeschrien haben.
Oh, mega.
Oh, dann denkst du, oh, pff, Leute, muss doch nicht sein.
Ja, sowas geht in Arcadia auch, wenn man auf dem Flur jemand laut ist, vor allem so in diesen Partynächten, ne?
Mhm.
Und ich habe schon teilweise, ich habe versucht zu pennen und dann war jemand laut auf dem Flur und dann werde ich aber auch zur Furie, weil wenn ich nicht schlafe, dann werde ich böse und dann immer Tür auf und so, könnt ihr jetzt einfach mal bitte eure Fresse halten.
Oh Mann.
Aber ja, darf man machen, ist erlaubt. Wenn ihr mal bei uns seid, durch irgendwelche Circumstances und jemand ist laut auf dem Flur, in der Nacht, Tür auf, anbrüllen, darf man machen.
Okay, da merke ich mir, falls ich mal bei euch residieren sollte. Ich habe noch mal so ein paar Fragen zum E-Sport. Ja. Wir müssen ja davon ausgehen, dass nicht alle unsere HörerInnen jetzt so die absoluten E-Sport-Profis sind. Ich bin's auch nicht. Also ich bin, mein LOL-Level ist so, dass ich lieber nur Aram spiele, weil da bin ich wenigstens nicht nur 40 Minuten frustriert, sondern vielleicht nur so 20, 30. Was sind denn, einfach mal so ein paar Hardfacts, was sind denn aktuell die wichtigsten E-Sport-Titel, wenn man sich mit dem Thema irgendwie auseinandersetzen möchte, in Deutschland oder auch international?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall League of Legends, was du gerade schon gesagt hast, mit Aram und Summoner's Rift, League of Legends, aber sehr kompliziert, weil sehr viele verschiedene Charaktere. Ich vergleiche das mal gerne mit Schach. League of Legends ist wie Schach eigentlich ein Strategiespiel, aber es gibt sehr viele verschiedene Charaktere, die alle verschiedene Sachen können. So wie beim Schach, nur sehr viel mehr Charaktere, die verschiedene Sachen können. Genau.
Ja.
Und ansonsten auf jeden Fall ist jetzt Valorant neu dazugekommen. Ein Tactic-Shooter nennt man das. Man spielt 5 gegen 5 und muss halt, Spike nennen sie es, genau, Spike platzieren und dann entschärfen. Die anderen müssen entschärfen. Und Counter-Strike, gleiches Konzept, nur dass man bei Valorant noch Fähigkeiten, also die Charaktere, die nennen das Agents, die haben Fähigkeiten, das haben sie bei Counter-Strike nicht. Genau, Counter-Strike, was zählt noch dazu? Fortnite wird ja jetzt immer größer, Fortnite, auf jeden Fall ein großes Ding, vor allem, wenn man preisgeldmäßig das vergleicht. Obwohl Fortnite ja gerade eine totale Revolution durchmacht, also wir werden mal sehen, was da jetzt passiert. Die haben Bauen rausgepatcht.
What?
Ja.
Krass, also momentan viel League of Legends, ich hatte vor 3 Jahren eine extreme Fortnite-Phase, die haben Bauen rausgepatcht.
Ja, die haben irgendwie Bauen rausgepatcht. Ganz crazy. Wilde Nummer.
Also, das muss ich. Nee, das lade ich mir nicht wieder runter. Damit fange ich nicht nochmal an. Das war nicht gesund, was ich da gemacht habe. Also, das war wirklich nicht gesund.
Ja, und dann natürlich gibt es noch so Nischentitel. Rainbow Six Siege ist würde ich eher sagen, ein etwas nischigerer Titel, weil es ist auch ein taktischer Shooter, aber sehr, 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 sehr kompliziert. Und wird deswegen von nicht so vielen Leuten gespielt, weil es sind halt nicht die 10 Maps, wo es dann jeweils 3 Wege gibt, sondern es sind 10 Maps und jeweils gibt es 1 Million Wege, dadurch, dass man auch einfach Wände aufsprengen kann und solche Sachen. Ein guter Shooter, würde ich sagen, also einer der taktischsten Shooter, die es gibt. Aber jetzt halt nicht so populär wie League of Legends oder Valorant. Dann gibt es natürlich noch PUBG, wo es auch eine relativ große Szene gibt, vor allem auch PUBG Mobile. Also es gibt PUBG jetzt auch auf dem Handy und da hat sich eine riesengroße Szene hinterentwickelt. Ja, was gibt's noch? Ich glaube, das sind so die 3 größten, also League of Legends, Valorant und Counter-Strike. Gibt's natürlich noch die älteren Spiele, womit damals alles angefangen hat, StarCraft 2, was auch immer noch gespielt wird. Ja. Und jetzt habe ich bestimmt irgendeins vergessen und krieg dann später auf den Deckel, hey, du hast Rocket League. Rocket League spielen bei uns auch sehr viele Leute. Vielleicht auch noch mal eins aus einer anderen Sparte.
Rocket League ist so Autofußball, ne?
Ja. Kennt man von Stefan Raab damals.
Autofußball. Genau, nur mit Nitro und so.
Mit Nitro und Warcraft. Fliegen und Springen und ganz wilde Nummer.
Okay, ja gut, einfach nur, dass man mal so ein bisschen so einen Überblick hat. Und dann würde ich sagen, wir haben jetzt irgendwie, wir sind noch nicht ganz durch, aber gleich kommen wir zu unseren festen Podcast-Kategorien.
Ja.
Aber das war eine coole Folge, weil wir haben so über die Arcadia ein bisschen geredet, wir haben so ein bisschen über Gaming, über E-Sport geredet, das war irgendwie entspannt, also hat mir bis jetzt schon mal sehr viel Spaß gemacht. Und,
ja, danke, mir auch.
Ja, sehr schön. Und jetzt kommen wir noch zum Tech-Changer der Woche. Die Kategorie, ich bin mir bei der immer noch nicht so ganz sicher, ob ich die beibehalten will, aber ich mache sie so lange, bis ich mich aktiv dagegen entscheide. Da geht es darum, ich glaube, das kennt jeder so ein bisschen, dass man so irgendwann in seinem Leben mit irgendwas, ja, im weitesten Sinne technischem, also heißt ja Tech und Trara, der Podcast deswegen, ne, mit irgendwas technischem, digitalen in Berührung gekommen ist und man so sagt, okay, das hat mein Leben so zumindest in einem Bereich oder in einem Aspekt so von Grund auf verändert. Fällt dir da irgendwas ein, wo du sagst, okay, also das war dann so der Moment, da habe ich so, ach krass.
Vielleicht gab es bei mir einen gegenteiligen Zusammenhang. Und zwar, vielleicht ein bisschen für ausholen, hat mein Onkel früher MacBooks vertrieben.
Okay.
Und dann kommt es natürlich, wenn irgendwer aus der Familie was vertreibt, dann ne, so. Und ich habe zu meiner Konfirmation ein MacBook bekommen. Und habe dann festgestellt, dass man, und das war auch so zu Anfang meiner Gaming-Zeit, ich habe zum Beispiel auf meinem MacBook angefangen, Minecraft zu spielen, und es war grauenvoll, wirklich grauenvoll, weil dafür ist es nicht da.
Ja.
Und bin dann so immer tiefer in diese Gaming-Szene reingerutscht. Bei mir kam das auch viel durch YouTube, ich habe viele Let's Plays geguckt und wollte dann halt irgendwann mal selber spielen. Und war dann mit einer Freundin beim Mediamarkt und wir haben uns beide Skyrim gekauft. Aber Skyrim, für die Leute, die das nicht wissen, ist nur auf Windows spielbar. Skyrim immer noch eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Und es ist nur auf Windows spielbar.
Auch extrem.
Und dann habe ich meinen Opa angerufen, der zu dem Zeitpunkt einen Acer-Laptop hatte. Und habe gefragt, der war auch neu, so, und habe ihn gefragt, ey, mir gefällt das mit dem MacBook nicht, können wir tauschen? Und dann haben wir getauscht. Und ich habe dann diesen Acer-Laptop bekommen. Und er hat mir noch ein bisschen Geld sogar gegeben, weil mein MacBook ja viel mehr wert war. So, war mir aber egal, ich wollte zocken. Und hab dann seitdem auf diesem Acer-Laptop meine Spiele gespielt. Also auch Skyrim, es hat wahnsinnig geruckelt. League of Legends mit Lags. Ja. Also League of Legends mit Lags. Und das war so der Anfang meiner Gamer-Karriere. Ich hatte vorher schon mal irgendwann einen Tower-PC bekommen, aber der war schlecht. Und ja, das war so dann der Anfang meiner Gamer-Karriere. Und einen richtigen PC, wo man dann wirklich Sachen drauf spielen konnte, habe ich mir dann erst von meinem das ist auch sehr cooler Fakt, als freie Journalistin verdienten Honorar habe ich mir dann in meiner Studienzeit einen eigenen PC gekauft.
Ah, geil. Ja, das ist etwas, das habe ich immer noch nicht gemacht. Also ich habe einen Laptop, allerdings einen sehr, sehr guten, also auch mit einer RTX-Karte und so drin, und den habe ich so ein bisschen gedealt, so, und mit dem bin ich sehr, sehr happy, aber das ist auch was echt ich immer noch mal machen muss, mir wirklich einen vernünftigen PC kaufen, weil bei mir war es tatsächlich ähnlich, also ich habe mir mit 18, ich wollte mir mit 18 unbedingt ein Tattoo machen, habe auch dafür gespart, und habe dann aber kurz vorher so, nee, doch nicht,
so
Schiss gekriegt. Ja, hatte ich Angst. Und dann war ich so frustriert, dass ich dachte, ey, dann kaufe ich mir jetzt aber endlich mal einen Laptop. Und dann habe ich mir meinen ersten Laptop gekauft, da konnte ich League of Legends dann sogar ruckelfrei spielen. Ja, aber ich habe das Spiel einfach zu 0% gerafft, weil ich hatte niemanden, der es mir zeigt. Und ich habe, egal. Auf jeden Fall, und dann habe ich mir mal von einem Kumpel die PS3 ausgeliehen. Mittlerweile habe ich mir die schon seit 7 Jahren ausgeliehen. Und da habe ich dann ein ganzes Wochenende lang Skyrim einfach durchgespielt. Mhm. Also das war wirklich so, dass ich dann, ich musste irgendwann zum Arzt, also hatte einen, unabhängig von dem Zocken, einen Arzttermin. Und das war das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass wenn man so 12 Stunden lang nur auf den Bildschirm guckt, dass man danach Schwierigkeiten hat mit räumlichem Sehen.
Ja.
Und das war für mich ein ganz absurdes Ereignis.
Ja, ja, also ich glaube, das ist so mein Tech-Changer.
Der Acer-Laptop. Oder Acer eigentlich Laptop. Ja das MacBook.
Erst das MacBook so als negativ und dann der Acer-Laptop als positiv. Ich habe den vor 3 Wochen, glaube ich, habe ich den nochmal fertig gemacht und habe den meiner Mutter gegeben.
Ach, cool.
Damit sie online shoppen kann. Sie liebt Online-Shopping.
Ach, geil. Ja, sehr gut. Ist das bei dir auch so, dass die Spiele, die du früher nicht oder nur sehr eingeschränkt spielen konntest, in deiner Vorstellung dann immer sehr viel geiler waren, als du sie dann vielleicht später effektiv spielen konntest?
Ja.
Das habe ich ganz oft.
Ja, vor allem immer so die neuen Spiele. Das lag ja nicht nur daran, dass mein Laptop das nicht konnte, sondern auch, dass ich nicht das Geld hatte, mir die zu kaufen. Und dann habe ich immer auf YouTube, habe ich dann immer irgendwelche Let's Plays geguckt und war dann immer so, oh, wie nice, dieses Spiel. Aber dann hat mir immer nicht gefallen, wenn die Leute, die das Let's Played haben, zu schlecht waren. Und dann war ich immer so, boah, ey, seid ihr schlecht. Ich wäre so viel besser. Und so war auch meine erste League of Legends ruckelfrei Experience war auch so, oh Gott, ich bin jetzt ein junger Gott.
Geil.
Ich bin jetzt hier overpowered.
Ja, nice. Ja, weil ich hab das mich ganz oft auch gehabt, dass ich mir so, ich wollte früher auch unbedingt WoW spielen, aber meine einzige Referenz zu WoW war die South Park-Folge.
Jo.
Diese legendäre. So, das heißt, ich hatte natürlich eine völlig andere Vorstellung davon, was dieses Spiel eigentlich ist. Und als WoW Classic rauskam, habe ich es dann eine Zeit lang gespielt und dachte, ja, also gut, ist immer noch cool, aber gar nicht das, was ich so als Kind, also das MMOs, war mir schon auch bewusst, ne? Aber
MMOs sind so an mir vorbeigegangen. Ich war immer, ich mochte das immer nicht, weil ich habe meistens mit Leuten gespielt, die das Spiel schon gespielt hatten. Und ich mag das nicht, dass Spielern von MMOs, also das ist jetzt eine böse Verallgemeinerung, aber dass Spielern von MMOs die Story so egal ist. Die hasseln das immer alles so durch und ich bin immer so, hey, ich will das doch lesen, ich will doch verstehen, was ich hier tue. Und den meisten Leuten geht es aber gar nicht darum und ich verstehe das nicht. Und deswegen ich bei Lost Ark, aber ist ja auch ein MMO, lese ich jeden Fitzel Geschichte, den ich zu fassen kriege. Deswegen bin ich auch erst Level, keine Ahnung, 27.
Krass. Ja. Ja, ich bin aber auch immer zu ungeduldig, muss ich sagen. Also aber ich spiele es dann einfach nicht, weil ich dann immer denke, nee, also wenn ihr mir die nicht irgendwie im Laufen erzählt, die Story, dann habe ich da keinen Bock zu.
Ja.
Gut, dann kommen wir zur Empfehlung der Woche in diesem Podcast, weil ja einfach so viele unterschiedliche Gäste aus so vielen verschiedenen Bereichen da sind, gucken wir, dass sozusagen jeder irgendwie eine Empfehlung mitbringt. Und hast du eine Empfehlung? Das kann alles sein. Das kann ein Spiel sein, das kann ein Streamer sein, das kann ein Buch sein, was auch immer. Irgendwas, was dich begeistert hat, was du unseren HörerInnen empfehlen möchtest. Was du cool fandst.
Das ist schwierig. Ich finde so viele Sachen cool.
Soll ich sonst mal anfangen und du überlegst so lange noch?
Ja, fang mal an und ich überleg so lange noch.
Es ist noch keine sonderlich elaborierte Empfehlung, aber ich habe mich letztens mal so, also ich studiere Informatik oder so ein im Master so ein Zeitding von Informatik. wo es halt viel auch um so Games-Technologien geht. Und da habe ich mal so ein bisschen gesucht nach so alternativen Game-Engines zu Unity, Unreal, Godot, so die man so kennt. Und bin auf Heaps.io gestoßen. Das ist gar nicht so, also es ist mehr so eine Bibliothek als eine komplette Engine. Aber damit wurden unter anderem Spiele wie Northgard oder, wie hieß denn jetzt nochmal? Ja, Northgard wurde damit gemacht. Oder warte, ich habe es hier, glaube ich, auch noch offen. Dead Cells kennt man, glaube ich, auch. Evoland 1 und 2. Aber halt Dead Cells und Northgard sind so ganz gute Beispiele. Und das wurde damit gemacht und das, ich habe mir jetzt ein bisschen damit angefangen. Das ist halt alles sehr schlank. Du kannst es für jede Plattform exportieren und es ist halt wirklich so mehr Code und weniger Editor-Geklicke und so. Fand ich irgendwie mal ganz cool, sich das vielleicht mal anzugucken. Und ich glaube, die Empfehlung passt auch ganz gut in die Folge, weil wir hier ja viel irgendwie über Games sprechen. Und damit werde ich mich nochmal so ein bisschen weiter auseinandersetzen.
Ich glaube, meine Empfehlung ist ein Spiel, was erst morgen auf den Markt kommt. Hey, ja.
Ja,
und zwar kommt morgen Tiny Tina's Wonderland auf den Markt.
Okay.
Das ist ein Standalone-Titel von 2K, der aber aus der Borderlands-Reihe entsprungen ist. Und zwar gab es bei Borderlands 2 ein DLC, das hieß auch Tiny Tina, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der Wortlaut war. Auf jeden Fall geht es darum, dass dieser Charakter, Tiny Tina, die ist ein Mädchen, die ist sehr wuselig und sehr laut und die mag Explosionen. Bei Borderlands muss man sich vorstellen, ist alles immer ein bisschen drüber. Und es gab ein DLC bei Borderlands 2, wo Tiny Tina ein Dungeon Master gemacht hat. Also sie hat den Dungeon Master gespielt und man wurde quasi in eine komplett neue Welt geworfen und sie hat dann erzählt. Und sie ist so ein bisschen, sie ist total chaotisch und hat dann irgendwie erzählt. Und dann ist da ein Drache Level 500, ein schwarzer Drache Level 500 und bringt euch alle um. Und man war tot. Und dann bist du respawned und es war so, hey Tina, man hört so den eigenen Charakter sprechen, hey Tina, unser Level ist noch nicht so hoch, du musst uns erstmal was geben, so, du musst uns erstmal was Kleineres geben. Und dann ist sie so, oh nee, langweilig, so. Aber es ist halt wirklich an Dungeons and Dragons angelehnt und daraus, weil viele Menschen, dass dieses DLC so gefeiert haben, gibt es jetzt einen Standalone-Titel dafür. Mit komplett neuen Klassen, eine komplett neuen natürlich Storyline, eine komplett neuen Questline und neu inszeniert quasi. Und ich freue mich total darauf. Wir haben jetzt das Glück mit Arcadia, dass wir da auch eine Kooperation jetzt mit 2K haben dazu. Und ich freue mich total auf das Spiel. Ich habe total Bock. Und das wäre, glaube ich, so meine Empfehlung. Ich bin auch riesen Dungeons and Dragons Nerd einfach. Deswegen spricht mich das, glaube ich, so an. Aber für jeden, der das mal ausprobieren möchte. Ich glaube, es ist ein sehr seichter Einstieg in dieses ganze Dungeons and Dragons Thema. Wenn viele Leute haben da immer ein bisschen Respekt vor, weil es doch sehr viel ist. Deswegen, cooles Spiel. Wird bestimmt richtig geil.
Ja, cool. Sehr gute Empfehlung. Vielen Dank. Hatte ich tatsächlich auch nicht auf dem Schirm, den Release.
Ja.
Ich habe noch eine kleine Zeit, das ist mir gerade, wo du das erzählt hast, wo ich auch noch so, gar kein Spiel, sondern eine Funktion in dem Spiel. Civilization.
Oh, geiles Spiel.
Ja, genau, ist jetzt noch nicht die Empfehlung. ich glaube, 5 ist das aktuelle, ne?
6.
Ja. 6. Mhm. Ah, sorry. Genau. Ja, nee, genau. 6 spielen wir auch. Und die Runden dauern ja ewig.
Ja.
Also, das dauert ja wirklich, je länger das geht, das dauert wahnsinnig lang. Und wir haben jetzt aber eine Funktion, es gibt Cloud Play. Das ist dann wie, wenn du so Schach über 3 Tage zusammenspielst. Jeder macht seinen Zug und du kriegst einfach auf Steam eine Benachrichtigung, wenn die anderen ihren Zug gemacht haben. Und dann kannst du deinen Zug machen.
Das ist ja
und
mega.
Dann kannst du so über Wochen einfach so eine Runde Civilization spielen und musst aber halt nicht die ganze Zeit da sitzen und so und warten, bis alle Zeit haben und so. Das heißt, du kannst so wie so ein, gibt's ja in diesen ganzen Schach-Apps auch, dass dann macht halt derjenige seinen Zug und dann später gibt's einen neuen Zug und so. Das kann ich auch noch ganz
Das finde ich mega cool. Das müssen wir auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Ich bin auch totaler Civilization. Aber alles, was Strategiespiel ist, ist einfach,
Ja, ich glaube, man merkt,
ich habe sehr, sehr viel früher gespielt.
Ja.
Ist jetzt nicht mehr so viel, aber ich habe sehr viel Liebe einfach in dieser Branche und in vielen Games, in denen ich sehr viel Zeit verbracht habe. Meine längste Runde Civilization am Stück waren 17 Stunden.
Alter, ja, das ist krass. Das kann ich nicht toppen.
Ja, das ist dann so, aber Leute, geht zwischendurch mal raus. Trinkt mal ein Glas Wasser.
Ja. Ja, cool. Total Spaß gemacht. Wir sind tatsächlich jetzt auch schon am Ende angelangt. Wir haben aber auch fast eine Stunde durchgequatscht.
Ja, mega.
Das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe so ein bisschen was über die Arcadia gelernt und es war auch einfach mal eine gemütliche Folge rund um das Thema E-Sport und Gaming. Und ich glaube, das kann dieser Podcast auch mal ganz gut vertragen. Ich hoffe, du hattest auch Spaß.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe nur ein bisschen Frosch im Hals, aber sonst.
Ja, das ist aber jetzt auch nach einer Stunde Reden kein Wunder, ehrlich gesagt. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr vielen Dank, dass ihr zugehört habt da draußen. Falls ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann schreibt uns gerne an techundtrara@netzpiloten.de, wenn ihr ein Mail euch wohlfühlt. Ansonsten könnt ihr uns auf Twitter schreiben unter Netzpiloten oder unter techundtrara. Und unter Netzpiloten findet ihr uns auch noch auf Instagram und LinkedIn und irgendwie früher oder später landet das alles bei mir. Techundtrara kommt tatsächlich direkt zu mir. Und dann wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Woche. Folgt dem Podcast. Ich kann auch nicht mehr reden. Lasst uns eine Bewertung da. Und wir verlinken alles in den Shownotes. Und vielleicht noch abschließend, wir haben jetzt so ein bisschen auch über die Situation gesprochen und auch über ein paar Releases. Zwischen Aufnahme und Veröffentlichung wird ungefähr ein Monat liegen. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, dass die meisten der Dinge, wo wir sagen, das kommt bald schon, passiert sind oder schon draußen sind. Genau. Dann, vielen Dank, dass du da warst, Nathalie.
Ja, vielen Dank.
Bis bald.
Ja, bis bald.
Tech und Trara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.